Jesus, du bist höher und größer als jeder und alles in diesem Universum. Du bist Gott. Und wir dürfen trotzdem mit dir Kontakt haben. Nicht nur Kontakt haben, sondern deine Kinder sein. Das ist eigentlich nicht begreifbar. In deiner Heiligkeit wendest du dich uns unheiligen Menschen zu. Trittst in Beziehung mit uns und schaffst ein neues Leben, Familie mit dem lebendigen Gott. Danke für dieses Wunder. Und danke, dass du uns darin eintauchen lässt, in deinem Wort, dass wir dich besser kennenlernen und verstehen. Jesus, wir lieben dich. Amen. Weiß nicht, wie es euch geht mit der Predigtreihe zum Römerbrief. Ich habe einige in den letzten zwei Wochen gehört, die ein bisschen geschnauft haben. Ich sage, puh, das ist schon harte Kost, weil wir doch ziemlich doll mit uns konfrontiert werden, mit unserem Menschsein, mit dem, was bei uns nicht in Ordnung ist, wo wir falsch gewickelt sind. Da ist dieser Strahler, der hat uns ja letzte Woche schon irgendwie genervt, oder? Weil der strahlt nämlich in unser Leben rein. Nicht nur da draußen irgendwo zu den Menschen außerhalb, sondern der kommt zu uns und meint uns. Damit strahlt Gott in unser Leben und sagt, du bist gemeint. Und heute strahlt dieser Strahler zu den Frommen und sagt, ihr seid ganz besonders gemeint. Um euch geht es in dem, was ich zu sagen habe, sagt Gott. Er ist nicht nur auf euch, sondern er ist auf mich persönlich gerichtet. Und das ist erstmal nicht sehr angenehm. Könnt nachher mal tauschen, wenn ihr hier nach vorne kommt. Weil wenn man sich dann so in diesem Strahler wieder nimmt, erstmal kommt man ins Schwitzen und dann merkt man plötzlich, ach du meine Güte, vielleicht hätte ich die Fingernägel doch nochmal besser putzen sollen. Oder ach, da sind noch Flusen dran oder was auch immer. Wir merken plötzlich, das sind Dinge an uns, die passen nicht, die sind nicht schön. Und nicht nur wir merken das, auch andere sehen das. Und das ist unangenehm. Und noch viel schlimmer ist, dass Gottes Licht ins Herz hineinstrahlt und Dinge aufdeckt in uns, die andere vielleicht nicht sehen, aber uns sichtbar macht. Dass wir plötzlich erkennen, wie es wirklich um uns persönlich steht. Wie da richtende Gedanken in uns sind, eine Herzlosigkeit, wie ich andere verurteile in bestimmten Punkten und ich bin ja kein Deut besser. Ernüchternde Worte in diesem Römerbrief. Weil Gott uns mit uns konfrontiert und zwar mit unseren Schattenseiten und die ans Licht bringt. Lieber stehe ich hinter dem Strahler und strahle andere Leute an, als vor dem Strahler und mich von Gott anstrahlen zu lassen. Ich habe diese Woche so einen ernüchternden Moment erlebt. Da stand ich plötzlich in diesem Scheinwerferlicht von Gottes Wort und Gottes Geist. Und es hat sich nicht gut angefühlt. Plötzlich habe ich gemerkt, wow, da ist etwas nicht in Ordnung in dir. Gott hat mich am Dienstag damit konfrontiert, dass ich am Montag ein paar Menschen betrogen habe. Und nicht nur ein paar, ich habe gleich etwa 1000 auf einen Schlag betrogen. Sachen gibt's. Und ich dachte auch noch, ich bin ziemlich clever. Aber am Tag danach habe ich mich ziemlich mies gefühlt, weil ich gemerkt habe, das, was in dem Moment so clever schien, war nicht das, was Gott gut findet. Das Adrenalin war weg von dem Abend, die Argumente gingen langsam aus, aber das Scheinwerferlicht war immer noch da und das wurde unangenehm. Worum ging es? Da war diese lange Menschenschlange vor dem Konzert in München. Wir kamen, ich sah die Lücke und wir standen ruckzuck als Nächste vorne bei der Abfertigung. In dem Moment hat sich das super angefühlt. War eine tolle Abkürzung. Es ging auch gar nicht um mich, es ging um meine Tochter und deren Freundin und so. Die sollten einfach da besser dran sein. Und außerdem, wenn sie die Lücke nicht gewollt hätten, hätten sie es auch abgesperrt und so weiter und so fort. Am Abend schon so ein leichtes, schlechtes Gewissen, aber dann am nächsten Morgen ein richtig mieser Unfrieden. Das war nicht in Ordnung. Dieses Licht hat gestrahlt. Und ich habe mich geschämt. Dass ich das gemacht habe und den anderen das genommen habe, wofür sie angestellt waren oder sich angestellt hatten. Und ganz klar, ich war im Unrecht. da gab es nichts zu rütteln. Wenn es einer wissen müsste, dann du, habe ich mir gedacht. Du bist Pastor. Du kennst Gottes Wort. Du hast es studiert und du liest es täglich. Wenn es einer wissen müsste, dann du. Jetzt habe ich schlechte Nachricht für euch, denn genau das ist das Thema von heute. Wenn es einer wissen müsste, dann du. Und jetzt seid ihr genauso dran. Gott stellt den Scheinwerfer auf euch und sagt zu euch, wenn es einer wissen müsste, dann du. Ich bin jetzt nicht ganz so fies. Ich mache den mal hier runter. Aber ihr wisst, wo er hingeht. Das ist das Thema unseres Abschnittes heute in dem Römerbrief. Wir machen weiter in dieser Serie. Denn du gehörst zu den Frommen, sagt Paulus. Du kennst Gottes Wort. Beim ersten Kapitel ging es darum, dass der Strahler insgesamt in die Menschheit gerichtet ist. Jeder Mensch kann Gott irgendwie erkennen, dass es ihn gibt an der Schöpfung. Und beim letzten Mal ging es darum, wir haben ein Gewissen. Wir spüren, was gut und böse ist. Jeder von uns, da war schon dieses Du im Raum. Du spürst, was richtig ist. Und du verurteilst andere, tust das Gleiche und damit sprichst du dir das Urteil. Und jetzt kommt Gott und sagt, und du als Frommer kennst sogar mein Wort. Ich habe mit dir geredet. Ich habe es dir kundgetan. Du hast erst recht keine Entschuldigung. Ihr Frommen seid heute dran. Paulus spricht zu den Menschen, zu denen Gott Kontakt aufgenommen hat, mit denen er geredet hat. Am Berg Sinai haben alle ihn gehört. Da war dieses Donnern und dieses Brausen. Und dann hat er seine Worte dem Mose mitgeteilt und der hat sie dem Volk mitgeteilt. Durch die Propheten hat Gott in jede einzelne Generation hineingesprochen. Jeder hatte die Chance, Gottes Wort zu hören, wenn er in Israel gelebt hatte. Ihr habt Gottes Wort schwarz auf weiß. Ihr habt erst recht keine Ausrede. In diesem Wort Gottes wird dir klipp und klar gesagt, was ich denke, wie ich mir das Leben vorstelle und wie ich mir dein Leben vorstelle, die Beziehung zu dir. Ich möchte euch reinnehmen in den Text. Wir steigen ein in Römer 2, ab Vers 17, da heißt es, nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. So fängt Paulus an. Und jetzt können wir sagen, ach, das ist ja ganz entspannt, er redet ja hier mit den Juden. Das sind ja gar nicht wir. Aber ich möchte gern, dass wir hier, wo Jude steht, auch Christ einsetzen. Denn wir kennen Gottes Wort genauso. Wir haben genauso das Alte Testament und wir haben sogar das Neue Testament, wo Jesus beschrieben wird mit dem, was er getan hat, wie er hier gewirkt hat. Das heißt, wir haben noch weniger Grund, uns da rauszunehmen. Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude oder Christ bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stiehlst du dann den Platz in der ersten Reihe? Du sagst, man soll die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Paulus entlarvt die Juden damals und die Christen, die beide da in dieser Gemeinde in Rom waren, indem er sie so anspricht und sagt, ihr wisst es eigentlich genau. Und zwar nicht nur, weil ihr eine Ahnung in eurem Herzen über Gut und Böse habt. Ihr habt es schwarz auf weiß. Die Fakten stehen da, wie ein Leben mit Gott aussehen soll. Gott spricht ihnen das Urteil. Ungerecht. Keine Ausrede. Es ist ernüchternd und erschreckend. Gottes Wort rettet nicht, sondern Gottes Wort verurteilt dich. Gottes Wort rettet dich nicht, sondern verurteilt dich. Es zeigt dir, ob du Jude oder Christ bist, wie schlecht es um dich steht, was alles in Unordnung ist. Schwarz auf weiß und es gibt keine Ausrede. In Kapitel 3, Vers 20 fasst Paulus das zusammen. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die Bibel ist wie ein Spiegel, der uns zeigt, wie schlimm es um uns steht. Was alles nicht funktioniert in unserem Leben. Dass wir keine Ausrede mehr haben. Ungenügend, Sätzen 6. Ungerecht durch und durch. Und das ist ein mieses Gefühl. Ich weiß nicht, wer alles schon eine 6 geschrieben hat. Ich noch nicht, weil ich in Österreich im Schulsystem war, da war 5 die letzte Note, aber davon kannte ich auch ein paar. Ein schlechtes Gefühl, egal wie, wenn man das Letzte kriegt. So ging es mir an dem letzten Dienstag, dieses miese Gefühl, als mir klar wurde, Sätzen 6, Sammy, das war nichts mit dem Konzert. Du hast gelost, das war Betrug. Ein paar hundert Leute auf einen Schlag. Und Gott hat recht, wenn er sagt, dass es ungerecht war und du kannst denken und sagen, was du willst. Du hast keine Chance. Hör auf, dich rauszureden. Und das ist eine Hilflosigkeit. Das ist eine Scham, eine Enge und gleichzeitig so der Widerspruch. Ich möchte mich rausreden, aber ich merke, ich kann es ja gar nicht. Es gibt kein Entkommen. Ich stecke fest. Kein Entkommen. Und wir alle stecken fest im Leben. In manchen solchen Situationen und Schuld. Und es gibt kein Ausreden. Wir machen es dann meistens vielleicht wie diese Autofahrer, die in Schlamm geraten. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt. Ich habe in Osttimor ein paar Jahre gelebt und es war gang und gäbe, dass man mit seinem Auto festgesteckt ist im Schlamm. Auch die Allradwagen, die mit Four-Wheel-Drive, die sind im Schlamm festgesteckt. Wenn alles nur Schmodder ist, hast du keine Chance. Und instinktiv versucht man, mehr Gas zu geben, gegenzulenken, zu ruckeln und was auch immer. Man kommt echt auf die verrücktesten Ideen, aber es bringt alles nichts. Man steckt fest in diesem Schlamm. Ich stecke fest. Und das ist das, was Paulus den Juden und den Christen vor Augen hält und sagt, ihr steckt fest. Ihr steckt fest. Ihr denkt, dass ihr einen Allradantrieb habt, der euch rettet. Aber es funktioniert so nicht. Ihr steckt fest. Genau wie alle anderen im Schlamm. Das Argument von Israel damals war sozusagen, dass sie Allradantrieb hatten. Dass sie das Bundesvolk Gottes waren, das Volk Gottes und deswegen safe. Deswegen trifft das auf sie nicht zu. Sind sie auf der sicheren Seite. Sie dachten, dass es reicht, zu Gottes Volk zu gehören. Kapitel 2, 25 lesen wir, da sagt Paulus, auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Kurz zur Beschneidung, das war das Bundeszeichen, das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Seit Abraham wurde jeder Junge am 8. Tag beschnitten. Das war das Zeichen, du gehörst Gott zu seinem Volk. Und mit diesem Zeichen ist ein Bund geschlossen worden und dieser Bund verlangte gegenseitige Treue. Gott verspricht, ich bin dir treu und du sollst mir treu sein. Und jetzt der Vorwurf von Paulus, du hast zwar das Zeichen der Treue, aber du bist nicht treu. Also stimmt das doch hinten und vorne nicht. Du hast deswegen keinen Bonus. Du hast keinen Bonus bei Gott, dass du deswegen durch den Schlamm einfach so durchkommst. Bevor ich in den Text weiterlese, möchte ich einfach nochmal, dass wir auch hier uns einsetzen als Christen. Weil wir es genauso machen oft wie die Israeliten. Sie haben das Zeichen der Beschneidung für ihren Bund und wir haben die Taufe als Zugehörigkeit zu Gott und zur Kirche. Und wir machen das oft genauso. Wir ruhen uns auf diesem Bund aus, sozusagen auf diesem äußeren Zeichen, aber die Treue ist nicht da in unserem Herzen. Wir leben es nicht. Und deswegen können wir uns hier genauso einsetzen. Ich lese weiter. Auch die Beschneidung oder Taufe nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener oder Getaufter, sondern ein Unbeschnittener oder Nichtgetaufter. Und ist es umgekehrt nicht genauso, wenn ein Unbeschnittener oder Nichtgetaufter so lebt, wie es vom Gesetz gefordert wird oder der Gerechtigkeit entspricht, gilt er unbeschnitten oder ungetauft, wie er ist, vor Gott als ein Beschnittener oder Getaufter. Ein wahrer Jude oder Christ ist der, der es im Innersten seines Wesens ist Und die wahre Beschneidung oder Taufe ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußere Befolgung von Gesetzesvorschriften zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das er erhält, der in diesem Sinne Jude oder Christ ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. War jetzt ein bisschen viel, aber ich glaube, hier wird klar, dieses Zeichen allein reicht nicht, sondern es geht um eine gelebte Treue. Und das ist ernüchternd. Tradition, allgemeine Zugehörigkeit zur Kirche rettet uns nicht. Der Nichtgetaufte kann ein besserer Christ sein, wenn er eine echte, lebendige Beziehung zu Jesus lebt und treu ist. Paulus rüttelt hier auf, du kannst mit Beschneidung und Taufe genauso ein ungerechter Mensch sein wie alle anderen. Du kannst genauso verloren gehen wie alle anderen. Und das Schlimme ist, du hast gar keine Entschuldigung. Denn du weißt eigentlich ganz genau, wie es richtig ist. Da steht es schwarz auf weiß. Ernüchternd. Und da steht die Frage im Raum, welchen Vorteil hat es dann überhaupt, Jude damals gewesen zu sein, zum Volk Gottes zu gehören oder eben durch die Taufe zur Gemeinde, zur Gemeinschaft der Gläubigen zu gehören. Paulus sagt, vor allem ist es das eine, dass Gott ihnen sein Wort anvertraut hat. Gott hat Kontakt aufgenommen, er hat sich euch vorgestellt, sagt er hat sich euch erklärt, er hat euch auch vorgestellt, wie das Leben funktionieren soll. Das ist euer Vorteil und das ist unser Vorteil, dass Gott überhaupt mit uns Kontakt aufgenommen hat, dass er mit uns redet. Er will mit uns zusammen sein, das merken wir daran. Und er will uns aber auch ehrlich zeigen, wie schlecht es um uns steht. Nicht Schwamm drüber, sondern ehrlicher Scheinwerfer auf uns. Er sagt, es gibt ein Schlammproblem. Und das ist ein Vorteil, wenn man weiß, dass es das gibt. Und da ist noch ein Vorteil. Gott zeigt seinen rettenden Weg, seinen rettenden Ausweg in diesem Wort Gottes. Den Weg, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen, aus diesem Schlamm. Den Weg zeigt er uns in Gottes Wort. In diesem Buch ist beides drin. Erst einmal die Anklage, die Realität, der Spiegel, es funktioniert nicht und gleichzeitig der Weg der Rettung. Hier geht es lang. Und zwar nicht, du musst jetzt mehr Gas geben, sondern hier habe ich meine Lösung. Upsa, jetzt habe ich hier, glaube ich, mich verdrückt. Gut. Hier habe ich meine Lösung, Jesus Christus. Das ist unser Vorteil, den wir haben, dass wir nicht nur unsere Schuld vor Augen, unsere Ungerechtigkeit vor Augen geführt bekommen, sondern auch den Ausweg, wie es hier rausgeht. Und dazu einige Verse aus Römer 3, Vers 21 und 22. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Kurze Erklärung, wenn es hier heißt Gesetz und Propheten. Das Alte Testament beginnt mit dem Gesetz, endet mit dem Propheten. Dazwischen sind die Geschichtsbücher, das heißt immer das ganze Alte Testament. Das ist damit gemeint. Also im Gesetz und im Propheten ist von Jesus die Rede, also in der ganzen Bibel. Und zwar wird uns hier ein Ausweg gezeigt, eine Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Außerhalb der Gesetze, des sturen Einhaltens von Regeln. Denn diese Regeln bringen uns Gott nicht näher. Sondern Jesus Christus tut das. Das ist die Botschaft, die Paulus hier auf den Punkt bringt. Im selben Buch, Verdammnis und Heil. Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit vor Augen geführt. Der Ausweg ist außerhalb des Gesetzes, heißt es hier. Der ist nicht in der Erfüllung der Gebote, sondern der ist durch Jesus Christus. Der aber im Gesetz, der in Gottes Wort uns angekündigt wird. Es ist der Weg des Glaubens an Jesus. Und das entfaltet Paulus jetzt in den nächsten Kapiteln. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir da reinlesen. Weil da dieses nochmal richtig von ihm mit großem Fokus dargestellt wird. Was für ein Gewinn das ist, zu Jesus zu gehören und was er getan hat. Jetzt kommt endlich die Lösung nach dem ganzen Scheinwerfer auf dich. Freiheit und Frieden mit Gott in den nächsten Kapiteln. Paulus hat sich viel Zeit gelassen, um den Scheinwerfer auf uns zu richten. Und jetzt lässt er sich viel Zeit in den nächsten Kapiteln auf Jesus, den Scheinwerfer, zu richten. Jetzt ist noch eine Aussage von Paulus wichtig. Hier heißt es, ein Weg, der außerhalb des Gesetzes ist. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Wir Menschen haben nämlich einen Denkfehler. Wir fallen immer wieder in die gleiche Falle rein. Wir lesen die Zusammenfassung von Gottes Wort. Und das kann man sagen, sind die 10 Gebote. 5 Gebote, wie verhalte ich mich Gott gegenüber? 5 Gebote, wie verhalte ich mich den Menschen gegenüber? Das ist die Summe aller Dinge, die Gott uns in seinem Wort sagt, angeboten. Und dann sehen wir hier diesen Fokus auf uns, dieses Licht, was auf uns strahlt. Und wir erkennen, oh, das halte ich nicht wirklich. Das schaffe ich gar nicht. Weder habe ich den Respekt Gott gegenüber in dieser Fülle, noch den anderen Menschen gegenüber. Und dann kommt der große Fehler, den wir machen. Und dann sagen wir, und jetzt strenge ich mich noch mehr an. Jetzt versuche ich es volle Kanne. Oder wir sagen, boah, jetzt gebe ich auf, denn das ganze Ding funktioniert nicht. Aber das oft, gerade in frommen Kreisen, ist, wir strengen uns noch mehr an. Da ist ein Machbarkeitswahn, dass wir es hinkriegen, dass wir aus dem Schlamassel selber rauskommen und dass wir es Gott zeigen, dass wir gut sind. Wir verstehen nicht, dass Gott uns nicht sagen möchte in der Bibel, streng dich mehr an, sondern er will uns sagen, gib endlich auf. Streng dich nicht mehr an, ist nicht seine Botschaft, sondern gib auf. Gib auf und konzentriere dich auf mich. Häng dich an mich. Sag, dass du Hilfe brauchst. Die Bibel ist so klar. In Jakobus 2, Vers 10 zum Beispiel heißt es, wenn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem einzigen verfehlt, dann ist er in allen schuldig geworden. Das steht im Neuen Testament. Im Alten Testament, Hesekiel 33, spricht Gott, wenn sich jemand auf seine Gerechtigkeit verlässt und tut nur einmal etwas, das nicht das Unrecht ist, dann will ich nicht mehr all seiner guten Taten gedenken, sondern um seines Unrechts willen wird er sterben. Wir denken manchmal, ich gleiche das wieder aus, ein bisschen mehr. Oder wenn ich die 99,9 schaffe, dann habe ich es. 0,1 Ungerechtigkeit und es ist vorbei. Das ist die Klarheit der Bibel. Eine Fliege in der Suppe und die ganze Suppe kannst du wegschütten. Die Bibel ist gnadenlos ehrlich. Schluss mit Selbstanstrengung. Gib einfach endlich zu, dass du Hilfe brauchst. Du gräbst dich nur mehr in den Schlamm rein beim Autofahren, wenn du versuchst, Gas zu geben und zu lenken. Als ich am Dienstag das gemerkt habe, wie ich im Schlamm stecke, war mein erster Impuls Ausreden, gegenlenken, versuchen, irgendwie rauszukommen. Aber dann war klar, es steht hier schwarz auf weiß, dass das nicht in Ordnung war. Dass ich Unrecht getan habe. Und es ging einfach nur darum, zuzugeben, zu sagen, Jesus, du hast Recht und ich habe Unrecht. Du bist richtig und ich bin ungerecht. Ich habe versagt. Ich brauche deine Vergebung und deine Gerechtigkeit und sonst nichts. Aber es ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie leicht ihr so um Entschuldigung bittet. Aber es ist doch eigentlich komisch, dass das einen ganzen Tag dauert. Aber das war der Wendepunkt. Dann war wieder Frieden im Herzen drin. Nicht gleich, hat noch 1-2 Stunden gedauert. Manchmal dauert es, bis es nachsagt. Manchmal dauert es auch Tage. Aber es steht auch das schwarz auf weiß. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Von diesem ersten Moment an, dass er uns reinigt von jeder Schuld und Ungerechtigkeit. Das passiert. Ich habe es nicht verdient. Ich muss kapitulieren und sagen, du bist mein rettender Ausweg, Jesus. Und dann schenkt er dir, dann schenkt er mir Gerechtigkeit aus freien Stücken, weil er will, weil er mir Gerechtigkeit schenkt, die ich nicht verdient habe durch Jesus. Und das ist das, was wir jetzt noch weiter ausleuchten werden in den nächsten 2 Predigten. Nur mal ganz kurz ein Fokus auf die Geschichte von dem verlorenen Sohn, wo das einfach so schön deutlich wird, wie er diesen Mantel der Gerechtigkeit bekommt, den er selber nicht mehr anhatte. Er hat sein Leben vermasselt, er steckte im Schlamm bei den Schweinen und das war die größte Schande, die dir passieren konnte im damaligen Kontext. Und dann geht er in sich und sagt, boah, ich habe mein Leben festgefahren, ich komme hier nicht mehr raus. Ich gehe heim zum Vater, zu Gott
der in dieser Geschichte Gott ist. Und ich entschuldige mich und ich sage, ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Lass mich ein Diener sein. Und dann schlendert er dahin, schweren Schrittes. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen flott, danach wird der Schritt immer langsamer, je näher er zum Haus kommt. Und er geht immer wieder diesen Text durch. Und dann passiert das Erstaunliche, der Vater sieht ihn kommen und rennt ihm entgegen. Und er nimmt diesen Dreckspatz oder auch Dreckklumpen in den Arm. Und er fängt an und sagt, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein und so weiter und so fort. Und der Vater wendet sich sofort an die Diener und sagt, holt das schönste Festgewand, mein Festgewand, mein Gewand der Gerechtigkeit und hängt es ihm um. Gebt ihm Schmuck, einen Ring an die Finger, der Siegelring. Er ist mein Sohn, er kann alles abzeichnen und Schuhe, dass er wieder Würde hat und durch die Gegend laufen kann. Das wird im Alten Testament bereits angekündigt, dass Gott uns diese Gerechtigkeit aus freien Stücken schenken möchte. Im Prophet Jesaja, die letzten 20 Kapitel, nach 40 auch da gefühlt destruktiven Kapiteln, wo der Fokus auf der Schuld ist, da kommt diese Erleichterung, dass Gott uns Gerechtigkeit schenkt. Und ich möchte ein paar Verse aus Kapitel 61 lesen. Da ist die ganze Zeit die Rede von Jesus, der kommen wird, der Messias, der Retter. Und da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir. Als wenn Jesus das schon direkt sagt. Weil er mich gesalbt hat. Ich verkündige den Armen frohe Botschaft, den Gefangenen Befreiung. Den Trauernden werde ich einen Kopfschmuck statt Asche geben, duftendes Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Gott schenkt uns aus freien Stücken Gerechtigkeit und Schönheit. Der Scheinwerfer ist ganz auf Jesus gerichtet. Um diesen Weg des Glaubens mit ihm geht es in den nächsten Predigten. Und ich möchte euch jetzt einladen zu einer Zeit der Stille. Wir werden ganz sanft einfach ein bisschen Musik unterlegen. Aber eine Zeit, wo wir uns wirklich 1,5 Minuten auf Jesus konzentrieren. Vielleicht ist da was Konkretes, wo du weißt, da ist der Scheinwerfer hingegangen. Dann sag ihm das. Gib auf und sag, hey, ich weiß, es macht keinen Sinn, weiter Gas zu geben. Oder vielleicht ist es so ganz grundsätzlich, dass du gemerkt hast, ich habe mich auf meine Tradition verlassen, auf die Taufe verlassen oder dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Das bringt nichts. Ich möchte ganz und gar mit dir leben.